MenaWatch, der unabhängige Nahost-Think-Tank.
Herzlich willkommen bei MenaWatch. Mein Name ist Jasmin Aremi und heute begrüßen wir Andreas Stahl. Andreas ist Experte zum Thema Antisemitismus im akademischen und gesellschaftlichen Kontext. Andreas, schön, dass du da bist und dir heute die Zeit nimmst.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Du leitest die zentrale Beratungsstelle gegen Antisemitismus an Hochschulen in Nordrhein-Westfalen und bist als politischer Bildner und Berater bundesweit aktiv. Du forschst und publizierst zur Entwicklung und Erscheinungsform von Antisemitismus, insbesondere auch zu Israel bezogenem Antisemitismus und den aktuellen Debatten rund um die ERA Definition. Und du bist Mitherausgeber mehrerer Sammelbände. Du hast ein Buch im Verbrecherverlag publiziert und bist außerdem wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Zentrum für Antisemitismus und Rassismusstudien, CAS.
Hilfskraft, aber trotzdem dabei, ja.
Sehr gut. Heute soll dein aktueller Vortrag zum Gerücht über die ERA-Definition Gegenstand unseres Gesprächs sein. Und dann komme ich auch gleich zu meiner ersten Frage. Was war der Anlass für diesen Titel?
Ja, also insbesondere die Diskussion, die mit den Resolutionen des Bundestages Ende 2024, Anfang 2025 zum Schutz jüdischen Lebens und zu Antisemitismus an Hochschulen aufgekommen sind, haben die Diskussion über diese Definition nochmal sehr stark verschärft. Im Grunde finden wir die Diskussion über die Definition seit Formulierung der Jerusalem Declaration spätestens 2021 und Veröffentlichung und dann so als sozusagen Nebenstrang dieses sogenannten Historikerstreits 2.0 und den ganzen Debatten über Wissenschaftsfreiheit, Kunstfreiheit, Antisemitismus im Kulturbereich, die ja so ein bisschen ihren Höhepunkt mit der Documenta 15 gefunden haben. Und das hat sich natürlich nochmal wie im Brennglas dann verdichtet oder verschärft nach dem 7. Oktober. Und die ganze Diskussion über Antisemitismus an Hochschulen hat dem nochmal eine weitere Dimension hinzugefügt, neben dem Kultur- und Kunstbereich. Und naja, sobald es um Meinungsfreiheit, Wissenschaftsfreiheit, Kunstfreiheit geht, sind die Debatten sehr aufgeheizt und solche Definitionsfragen spielen eine immer größere Rolle, weil es natürlich hier auch um Finanzierungsfragen, um Raumfragen, um rechtliche Fragen geht. Und insofern hat sich das einfach im letzten Jahr verschärft, die Diskussion über die Definition und die Gerüchte über die IRA-Definition haben sich verschärft und verbreitet in der breiten Öffentlichkeit, bei führenden Politikern, führenden Journalisten. Und das war so der Anlass, warum genau Ingo Elbe insbesondere, auch Sven Elmers und ich uns da näher mit befasst haben mit dem Thema.
Du beschäftigst dich ja seit langem mit Antisemitismusforschung. Kannst du vielleicht kurz erklären, was Antisemitismus in all seinen Formen umfasst? Also vom klassischen bis zum israelbezogenen Antisemitismus, um das den Hörerinnen vielleicht nochmal so ein bisschen deutlicher zu machen. Da kommen immer relativ viele Rückfragen, es ist nicht ganz klar. Vielleicht kannst du das nochmal schärfen.
Also kurz ist sehr schwierig. Ich kann kurz versuchen, einen Begriff von dem zu geben, was wir als modernen Antisemitismus fassen würden. Also der moderne Antisemitismus im Gegensatz zum religiösen Antijudaismus, wie das dann unterschieden wird in der Forschung, also der christlichen, aber auch der islamischen Form. Der moderne Antisemitismus baut auf diesen klassischen religiösen Judenfeindschaftsformen auf, also auf der christlichen, der islamischen Judenfeindschaft und modernisiert im Grunde dessen antijüdische Stereotype und kleidet sie in neue Gewänder, also in nationalistische Gewänder, in antiimperialistische Gewänder, in religiöse Bezugssysteme. Das heißt, die klassischen religiösen Vorurteile, Stereotypen, teilweise auch Verschwörungstheorien sozusagen, werden in säkularisierter Form in neue Bezugssysteme gefasst. Und während also zum Beispiel im christlichen Antijudaismus Juden als Gottesmörder, als Kinder des Teufels, als Ritualmörder, als Hostienschänder, Verstockte oder Feinde der Menschheit gelten, gelten die Juden im modernen Antisemitismus als die Inkarnation, also der Inbegriff einer gemeinschaftszersetzenden Dynamik. Antisemitismus ist daher auch keine Fremdenfeindlichkeit oder auch kein Rassismus im klassischen Sinn, sondern im Antisemitismus werden Juden nicht als ein fremdes Volk, als ein vielleicht unterlegenes Volk oder einfach als anderes Volk nur gesehen, sondern als Feind aller Völker, als das Gegenvolk sozusagen oder Nationalsozialismus die Gegenrasse. Nicht eine unterlegene Rasse, nicht eine fremde Rasse, sondern die Gegenrasse, die Feind aller anderen Rassen und Völker oder wie auch immer ist. Und das macht den Antisemitismus spezifisch. Im Antisemitismus werden, wenn man das auch so versucht, mit der kritischen Theorie ein bisschen zu fassen, ja, strukturelle Konflikte, die modernen Gesellschaften inhärent sind, ökonomische Konflikte, politische Konflikte, geschlechterbezogene Konflikte, was auch immer, die ja, wesentliches Merkmal aller modernen Gesellschaften sind, projektiv gedeutet als jüdische Machenschaft oder als dann im Antizionismus als israelische zionistische Machenschaft. Und während im klassischen Antijudaismus die Juden als sozusagen Feinde des Christentums oder des oder ja, insbesondere des Christentums gelten. Im Islam funktioniert das nochmal so ein bisschen anders. Da werden sie eher als sozusagen unterlegen gewertet in der klassischen islamischen Vorstellung des Judentums. Während sie also als Feinde des Christentums gelten und im modernen Antisemitismus die Juden als Feinde der Völker oder Nationen gelten, die hinter allem Negativen der Moderne stehen, gilt Israel, gilt Zionismus im israelbezogenen Antisemitismus als Feind oder zumindest Gefahr für den Weltfrieden oder Gefahr für den Frieden im Nahen Osten. Die zentrale Gefahr, so die Vorstellung zumindest zum Beispiel im islamischen modernen Antisemitismus, das zentrale Problem im Nahen Osten ist der Zionismus und der muss verschwinden. Und das wird von vielen, ja, Linken und anderen Strömungen auf der gesamten Welt übernommen, diese Vorstellung. Und ist hochprojektiv und emotional aufgeladen. Das war jetzt so kurz wie möglich.
Dankeschön. Inwiefern hat sich denn das Verständnis von Antisemitismus in den letzten Jahren verändert, gerade im von dir angesprochenen akademischen und vielleicht auch journalistischen Umfeld?
Ich denke gar nicht, dass es, also du meinst jetzt, wie Antisemitismus selber sich verändert hat oder die Wahrnehmung von Antisemitismus?
Ja, auch die Publikation. Also wir reden ja gerade auch insbesondere vom israelbezogenen Antisemitismus und da wird ja relativ häufig darauf verwiesen, dass es ja Antizionismus ist und dass eben kein Antisemitismus sei. Hast du das Gefühl, dass es seit dem 7. Oktober 2023 trotzdem noch mal schlechter geworden oder es hat sich doch in Bezug auf Medien zum Beispiel auch zu vorher verändert?
Ja, also ich würde sagen, diese Form des israelbezogenen Antisemitismus existiert schon sehr lange. Die existiert mindestens seit den Anfängen des Nationalsozialismus in den 1920er, 30er Jahren. Hitler hat sich klar gegen den Zionismus ausgesprochen bereits Anfang der 20er Jahre. Alfred Rosenberg, ein zentraler Vordenker der Nazis, war Antizionist und das war immer schon Teil sozusagen dieser Form des modernen Antisemitismus. Und es gibt dann mindestens zwei Etappen in der Geschichte dieses israelbezogenen Antisemitismus oder des Antizionismus einfach. Erstens das Ende des Zweiten Weltkrieges und der Sieg über die Nazis, der den Antisemitismus als Selbstbezeichnung tabuisiert hat und sozusagen man nicht mehr offen antisemitisch agitieren konnte, zumindest nicht legitimerweise in westlichen Gesellschaften und der Antizionismus sozusagen mehr Auftrieb dadurch bekam, weil es die legitimiertere Form des Antisemitismus war. Wir können auch gern gleich über das Verhältnis von Antizionismus und Antisemitismus sprechen. Ich würde sagen, jeder Antizionismus nach der Shoah ist antisemitisch. Und dann gibt es eine zweite Etappe und das ist das Ende des Kalten Krieges und der Sowjetunion, wo sich der Antizionismus auch nochmal in einer gewissen Weise verwandelt, dass er viel stärker aus einer, die vorher schon angelegt ist, aber jetzt antikolonialen, postkolonialen, Richtung formuliert wird, aus einer antirassistischen Richtung. Das gibt es natürlich schon viel früher. Zum Beispiel wird 1965 ein ziemlich wichtiger Text von einem Vordenker der palästinensischen Nationalbewegung veröffentlicht, der hieß Sayyed, und der schrieb da bereits über den Zionismus und Kolonialismus. Und das wird ja dann auch in den 70ern mit der UN-Resolution Zionismus gleich Rassismus fortgesetzt. Also das ist alles schon angelegt, aber durch das Ende der Sowjetunion sozusagen gibt es nochmal einen, das ist im Grunde das Ende der klassischen sowjetisch orientierten Linken, und es gibt nochmal einen Shift im Antizionismus. Und insofern ist aber all das, was wir nach dem 7. Oktober 1923 erlebt haben, angelegt in diesen sowohl politischen Strömungen als auch in den akademischen Büchern, Theorien, Diskussionen, die wir vor dem 7. Oktober finden. Also dieser Historikerstreit 2.0, diese Dokumente 15-Debatten, die im Grunde geben alles schon her, was wir dann nach dem 7. Oktober explosionsartig wahrnehmen. Es schwappt sozusagen über von dieser akademischen, Feuilleton geprägten Diskussion in die Mainstream-Öffentlichkeit. Natürlich insbesondere durch die Präsenz des Krieges und die Berichterstattung darüber. Und insofern würde ich gar nicht sagen, dass man es mit komplett neuen Ideen dahinter zu tun hat, sondern einfach mit der Radikalisierung bestimmter Vorstellungen, mit einer x-fachen Quantität solcher Äußerungen und natürlich auch mit einem offene Legitimation der konsequenten Anwendung dieses Terrors, des 7. Oktobers, also der 7. Oktober. Das, was da passiert, kann man bereits in der Charta der Hamas sozusagen antizipieren, dass das das Ziel der Hamas ist, aber dass das dann auch umgesetzt wird und von weltweit von Akademikern, Professoren und so weiter relativiert, verharmlost, derealisiert oder auch offen begrüßt wird, das ist dann noch mal eine neue Qualität, mit der man vielleicht nicht unbedingt rechnen konnte. Also es gibt einen Unterschied zwischen der Sache, ich stimme bestimmten antizionistischen Theorien, Positionen zu, und ich feiere es, wenn Leute das in die Tat umsetzen und Menschen systematisch in einem also unfassbar brutalen Massaker durchführen. Und ich glaube, diese Qualität, da hat man vielleicht lange gehofft, auch aus einer Sicht der Antisemitismusforschung, da schrecken vielleicht dann Leute schon vor zurück. Aber das haben ja erschreckend viele Leute legitimiert. Und ich glaube, das ist so, das ist auch die Zäsur, die man dann vielleicht nach dem 7. Oktober nochmal empfindet. Und die gerade viele, sagen wir mal, progressiv gestimmte Jüdinnen und Juden, die grundsätzlich vielleicht große Kritik an der israelischen Politik und Regierung haben, aber grundsätzlich dem Zionismus verbunden sind, die auch viele progressiv gestimmte, liberal gestimmte Jüdinnen und Juden, glaube ich, verspürt haben, diese Zäsur nach dem 7. Oktober.
Würdest du dann sagen, dass die Typologie des Antisemitismus derzeit prägend israelbezogen ist?
Ja, also ich glaube, das lässt sich mit jeder empirischen Studie bestätigen oder mit sehr vielen. Klar, das kommt immer darauf an, was man für Formen von Antisemitismus anlegt. Da gibt es ganz viele unterschiedliche Typologien. Also man kann ja zum Beispiel unterscheiden, sagen wir mal, zwischen klassischem Antijudaismus, also diesen christlichen, islamischen Formen, modernem Antisemitismus, so Verschwörungsdenken oder auch Rassenantisemitismus, der nicht mehr so verbreitet ist, und dann israelbezogenem Antisemitismus. Wenn man das unterscheidet, dann glaube ich, wird man schnell feststellen, dass der israelbezogene Antisemitismus bei weitem die vorherrschende Form ist. Wenn man jetzt sozusagen nach Herkunft und weltanschaulichem Milieu unterscheidet, also sagen wir mal linker, rechter, islamischer, christlicher und sagen wir mal Antisemitismus der Mitte, dann wird man sehen, dass sozusagen hier insbesondere aus dem Islamismus und aus dem islamischen Antisemitismus die Vorfälle stammen. Aber ja, der israelbezogene Antisemitismus ist die Bindeideologie verschiedener Milieus, und das macht ihn so gefährlich auch.
Manche sprechen gerade auch von einem Tabubruch in der Gesellschaft, insbesondere bezüglich Antisemitismus. Wie manifestiert sich das deiner Meinung nach?
Also die Julia Bernstein sprach an einer Stelle mal über israelbezogenen Antisemitismus als Tabubruch ohne Tabu. Und das finde ich eine ganz treffende Formulierung. Also es wird ja dauernd insinuiert, dass man Israel nicht kritisieren dürfe. Das ist ja auch sozusagen Movens dieses Gerüchts über die IRA. Die IRA würde Kritik an israelischer Politik verhindern. Das tut sie überhaupt nicht. Sie formuliert sogar, dass eine Kritik, die vergleichbar ist mit der Kritik an anderen Staaten, vollkommen legitim ist und natürlich nicht Antisemitismus ist. Und ich würde sagen, das gehört zu der immer wieder hergestellten Selbstinszenierung als Verme oder als potenzielles Opfer dazu, dass man sozusagen sich in der Defensive sieht, man behauptet, man dürfe nicht kritisieren und jetzt würde man trotz dieses Drucks, den man da von allen Seiten bekommt, sich doch trauen, mal was gegen israelische Politik zu sagen und oder gegen Israel per se. Und insofern finde ich diese Formulierung mit dem Tabubruch ohne Tabu ganz gut. Gleichzeitig würde ich auch sagen, ich glaube, daher kommt ja eher deine Frage, schon sagen, dass Grenzen, die es vor dem 7. Oktober zumindest in einer Öffentlichkeit gab, was die Beurteilung Israels und des Zionismus auch per se angeht, deutlich häufiger überschritten werden, als das vorher der Fall war. Also sozusagen, das war die ganze Zeit da, aber es wurde nicht so mutig artikuliert, wie
Unter
es jetzt.
vorgehaltener Hand vielleicht in erster Linie, genau, nicht mehr so offen. Kannst du an einem ganz konkreten Beispiel den Hörerinnen verdeutlichen, was zum Beispiel ein Unterschied wäre zwischen legitimer Kritik an israelischer Regierungspolitik und ich sage auch ganz bewusst nicht Israel-Kritik und antisemitischen Projektionen auf Israel?
Ja, also man kann ja zum Beispiel diesen berühmten Fall nehmen, dass Netanyahu oder Regierungsvertreter oder die IDF als blutrünstige Monster dargestellt werden, die mit Absicht Kinder ermorden würden oder deren Intention es sei, im Krieg palästinensische Kinder umzubringen und oder zu töten. Und da kann man natürlich zu sagen, natürlich sterben in diesem Krieg Kinder, und man muss jetzt genau angucken, unter welchen Umständen und mit welcher Legitimation dort bestimmte Militärschläge ausgeführt werden und wer da stirbt. Und das ist natürlich eine vollkommen legitime Frage, die man sich stellen muss. Und dann kann man auch kritisieren und sagen, wenn es keine Kriegsverbrechen sind, aber man trotzdem meint, naja, das ist es nicht wert, dass hier so viele Zivilisten sterben, nur um jetzt bestimmte Kriegsziele zu erreichen, das sollte eingestellt werden. Ja? Oder das sollte sozusagen, da sollten die Kriterien deutlich enger gefasst sein, sodass diese Toten nicht mehr oder dass diese Zivilisten nicht mehr sterben. Das ist natürlich eine vollkommen legitime Debatte, die man führen kann, und dann muss man sich halt völkerrechtliche Fragen dazu angucken, moralische Erwägungen, strategisch-politische Erwägungen, und das ist, glaube ich, eine Debatte, die permanent geführt wird, in Israel selber sowieso, aber auch weltweit. Und ja, dagegen ist nichts einzuwenden, und man kann auch sagen, man findet generell die Art der Kriegsführung falsch. Und man hätte diesen Krieg früher beenden müssen, man hätte anders vorgehen müssen, man hätte ganz viele Dinge anders machen können. Ich rede jetzt nicht über Kriegsverbrechen, die natürlich sowieso zu kritisieren sind und abzulehnen sind, zu verurteilen sind. Aber diese Grenze wird permanent überschritten, indem Figuren, also oder Repräsentanten des israelischen Staates, wie Netanyahu insbesondere, immer wieder dargestellt werden als blutrünstige Monster, als Figur, die sich am Blut palästinensischer Kinder laben oder ernähren würde. Und das knüpft einfach ganz klar an eine klassische antisemitische Darstellung, die über 1000 Jahre alt ist und die sogenannte Ritualmordlegende betrifft. Und wir sehen komischerweise ausgerechnet in diesem Konflikt immer wieder die Übernahme klassischer Vorstellungen über Judentum auf den Staat Israel und seine Repräsentanten. Und das ist, wir finden zum Beispiel an Universitäten Schriftzüge, wo geschrieben wird, Israel sei der einzige Staat, der strategisch Kinder ermorden würde. Und ich glaube nicht, dass man das in anderen Konflikten in der Weise findet, vor allem wenn es nichts mit der Realität zu tun hat. Und das ist vielleicht ein so ein plastisches Beispiel, wo man den Unterschied ganz gut darstellen kann. Viel schwieriger ist es allerdings, Formen von ja, Umdeutung der Geschichte und der Realität festzustellen, wenn sie sich auf Dinge beziehen, die man erstmal intensiv nachprüfen muss. Also zum Beispiel, wenn es um die Darstellung der Geschichte geht, dann haben wir es im israelbezogenen Antisemitismus permanent mit einer sogenannten Derealisierung zu tun. Also Monika Schwarz-Wiesel, die Antisemitismusforscherin, nennt das Derealisierung. Und da geht es einfach darum, dass die Geschichte verkürzt, verzerrt oder ja, vollkommen selektiv dargestellt wird. Und man damit durch diese Darstellung der Geschichte, die erstmal ganz neutral, objektiv, wissenschaftlich, akademisch daherkommt, ein Bild von Israel im Gesamten zeichnet, das den Staat Israel dämonisiert. Und das ist das Ziel des israelbezogenen Antisemitismus, eine dämonische Darstellung Israels, nicht mehr durch so plumpe Karikaturen, wo man schnell feststellen kann, okay, ja, jetzt Netanyahu als Teufel, das ist jetzt nicht so die versierteste Kritik an israelischem Staat oder an israelischer Politik. Aber de facto passiert das was Ähnliches, was viel subtiler wirkt, durch zum Beispiel verzerrende Darstellung der Geschichte und Gegenwart des Konfliktes oder des Zionismus. Und das ist deutlich schwieriger zu erkennen und zu kritisieren als sozusagen diese klassischen Karikaturen. Ne?
Ja, danke. Ich glaube, das ist ein bildhaftes Beispiel, mit dem man gut arbeiten kann. Kommen wir zu deinem Vortrag. Sag uns doch einfach mal ganz kurz, was die IRA-Definition eigentlich ist.
Die IRA-Definition ist eine sogenannte Arbeitsdefinition, die von der International Holocaust Remembrance Alliance, also einem Zusammenschluss verschiedener Forscherinnen, Forscher und Politiker und so weiter. Diese IRA-Arbeitsdefinition wurde 2016 formuliert und veröffentlicht und besagt, ich zitiere mal kurz die Kerndefinition: Antisemitismus ist eine bestimmte Wahrnehmung von Jüdinnen und Juden, die sich als Hass gegenüber Jüdinnen und Juden ausdrücken kann. Der Antisemitismus richtet sich in Wort oder Tat gegen jüdische oder nichtjüdische Einzelpersonen und oder deren Eigentum sowie gegen jüdische Gemeindeinstitutionen oder religiöse Einrichtungen. Das ist erstmal die Kernformulierung, die einige Fragen offen lässt, zum Beispiel die Frage, was ist eine bestimmte Wahrnehmung von Jüdinnen und Juden? Und das wird dann in dieser Art von Arbeitsdefinition veranschaulicht durch Beispiele, die da dran gestellt oder hinten dran gesetzt werden an diese Kerndefinition. Und das ist keine abschließende Aufzählung von Beispielen, aber eine, die uns schon sehr viele Hinweise darüber gibt, was Antisemitismus historisch und gegenwärtig ist. Und sowohl in der, ja, in religiösen und modernen Formen als auch in der israelbezogenen Variante, die dort auch schon stark thematisiert wird. Ja, und diese Arbeitsdefinition heißt deswegen Arbeitsdefinition, weil es keine wissenschaftliche Definition im strengen Sinne ist, sondern vor allem gedacht ist für Institutionen, also als Handreichung für Institutionen wie zum Beispiel Universitäten, Kultureinrichtungen, kommunale Organisationen und so weiter, um eine Handreichung zu haben, wie gehe ich in bestimmten Fällen, wie erkenne ich in bestimmten Fällen, ob es hier sich um Antisemitismus handelt oder nicht. Und wie kann ich dann damit umgehen? Das wäre dann eine zweite Frage. Aber erstmal sozusagen eine Art Raster, mit dem man bestimmte antisemitische Stereotype, Narrative erkennen kann. Und ja, das ist dann auch häufig ein Punkt, der dann da zur Kritik bereits angeführt wird, dass es ja keine wissenschaftliche Definition sei. Aber da kann man erstmal sagen, das beansprucht die IRA-Definition auch nicht. Und sie ist trotzdem deutlich wissenschaftlicher, würde ich mal sagen, als zum Beispiel die Jerusalem Declaration, die das für sich beansprucht. Ja, würde ich das so
Die
sagen.
Gerüchte über die IRA-Definition, wie würdest du die denn beschreiben? Welche sind das genau und wo finden sie ihren Ursprung? Also ich habe nämlich das Gefühl, wir haben ganz viel Kritik auf Seiten der autoritären Linken zum Beispiel, in verschiedenen Parteien, die das so ähnlich sehen, auch im akademischen Kontext. Vielleicht kannst du da näher was zu sagen.
Ja, Also diese Gerüchte über die Iowa-Definition, die bestehen eigentlich schon mit mindestens Formulierung der Gegendefinition 2021, also der JDA. Zwei Unterzeichner dieser JDA, Moshe Zimmermann, Moshe Zuckermann, die beide ja auch sozusagen aus dem israelischen Kontext kommen, die haben bereits 2021 geschrieben, ich zitiere mal Moshe Zimmermann: Das, was die Deklaration der Iowa angeboten hat, war eine Plattform, die es ermöglicht hatte, alles, was kritisch gegen Israel oder die israelische Politik gesagt wird, als Antisemitismus zu bezeichnen. Und Moshe Zuckermann sagt an anderer Stelle: Man bekämpft ja eben mit der ursprünglichen Definition, also der Iowa, den Antisemitismus nicht. Denn wenn man sagt, damit man Israel nicht kritisieren darf, muss jeder Kritiker von Israel als Antisemit dargestellt werden, verrät man schon von vornherein den Begriff des Antisemiten und damit auch den Kampf gegen den Antisemitismus. Also diese Kritik wird bereits sozusagen ist Anlass, die JDA zu veröffentlichen. Und dieses Gerücht besteht im Wesentlichen darin, dass man behauptet, die IRA verunmögliche eine Kritik an Israel. Und nicht nur an Israel, sondern dann oft auch, das behauptet wird, an israelischer Politik und Regierung. Und im nächsten Schritt, das sind dann die besonders radikalen Varianten, die ja auch gerade schon ein bisschen angeklungen sind, es verhindere nicht nur die Kritik an Israel, Zionismus und Regierung und Politik, sondern schwäche auch den Kampf gegen Antisemitismus. Im Grunde könnte man sagen, dieses Gerücht läuft auch teilweise darauf hinaus, dass die IRA den Antisemitismus selber befeuern würde oder füttern würde. Also das sind dann halt nicht alle, die das sagen, aber manche. Und das wird dann aufgegriffen, insbesondere nach dem 7. Oktober, von ja, prominenten Politikern und Journalisten. Zum Beispiel Jan van Aken behauptete noch im Mai jetzt 2025, das Problem an der Iowa-Definition ist unter anderem, dass sie eine kritische Auseinandersetzung mit dem Staat Israel und somit seiner Regierung nahezu verunmöglicht, also der Parteivorsitzende der Linkspartei, oder eine ARD-Korrespondentin in Berlin sagte mit so einem Autoritätsargument, die meisten Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International und andere zahlreiche Wissenschaftler würden die JDA bevorzugen, weil sie gilt als Trendschärfer. Und vor dem Hintergrund der völkerrechtlichen Lage in Israel müsse Kritik am Vorgehen der israelischen Politik zulässig bleiben. Ja, und das heißt, es ist immer dieselbe Behauptung, nämlich die Iowa verunmögliche Kritik an israelischer Politik, Regierung oder am Staat Israel per se. Ja, und das kann man mit der Formulierung der Iowa schon selber widerlegen, hatte ich ja eben schon zitiert.
Wenn wir uns die JDA als Alternative zur IRA anschauen, wo würdest du denn die größten praktischen Unterschiede sehen, wenn wir jetzt daran denken, dass es quasi eine Arbeitsreichung ist? Ist es eine rechtliche, politische Anwendung, die bei einem von beiden tatsächlich besser funktioniert, oder ist das wirklich was, was man dann auch widerlegen kann?
Also auf einer Anwendungs- und praktischen Ebene, da komme ich vielleicht gleich mit einem zweiten Punkt drauf, vielleicht erstmal nochmal kurz zum Inhalt der beiden Definitionen und den Unterschieden. Also ich würde einen ganz zentralen Unterschied darin sehen, dass die Iowa-Definition explizit in ihrer Kernformulierung von jüdischen oder nicht-jüdischen Einzelpersonen und oder deren Eigentum sowie Institutionen spricht. Und das ist auch ganz logisch, dieser Punkt, denn natürlich kann Antisemitismus auch Nicht-Juden betreffen. Ja, also es geht beim Antisemitismus nur in sehr, sagen wir mal, vermittelter Weise um reale Juden. Natürlich trifft der Antisemitismus in aller Regel Juden und Jüdinnen und jüdische Einrichtungen und so weiter. Aber wenn wir uns anschauen in der Geschichte des 20. Jahrhunderts, wer alles als Jude verfolgt worden ist, zum Beispiel Nationalsozialismus, dann waren darunter auch sehr viele Leute, die sich weder selbst als Jude verstanden haben, noch laut halachischer Tradition jüdisch waren. Und trotzdem wurden sie als jüdisch oder als Juden und Jüdinnen verfolgt. Und natürlich wurde auch das im modernen Antisemitismus das Jüdische oder das geistig Verjudete, zum Beispiel an Liberalen oder Kommunisten, verfolgt. und bekämpft. Und das ist ganz klar Antisemitismus, betrifft aber nicht unbedingt Jüdinnen und Juden, sondern kann auch andere betreffen. Dafür gibt es auch ganz viele weitere Beispiele, wenn wir uns zum Beispiel die Corona-Pandemie anschauen und die Verschwörungstheorien über Impfen und so weiter, dann kann man da auch sehen, dass zum Beispiel Bill Gates, der nicht Jude ist, dauerhaft antisemitisch attackiert worden ist durch alle möglichen Bilder. Und wenn wir uns das ganz auf einer ganz handfesten physischen Ebene nochmal aktuell anschauen, zum Beispiel der Anschlag oder das Attentat, das es Anfang dieses Jahres am Holocaust-Mahnmal in Berlin gegeben hat. Vielleicht erinnern sich einige, da gab es eine Messerattacke im Februar und da wurde ein spanischer Tourist am Holocaust-Mahnmal ja lebensgefährlich verletzt. Und der Festgenommene sagte dann, er habe beabsichtigt, Juden zu töten. Das ist ein klares antisemitisches Motiv, aber es trifft in dem Fall keinen Juden. Auch wenn es natürlich darauf angelegt ist, in diesem wahnhaften Weltbild. Erst kürzlich wurde am Rande einer sogenannten pro-palästinensischen Demonstration, also de facto einer anti-israelischen Demonstration in Köln, am 7. Oktober 2025 ein am Rande stehender Journalist physisch attackiert und K.O. geschlagen, mit der Vorstellung, dass er sei Jude. Oder auch in Solingen letztes Jahr bei dem Attentat, wo mehrere Menschen getötet worden sind. Auch dort gab jetzt kürzlich der Täter vor Gericht bekannt. Einerseits wurde festgestellt, dass er sozusagen dem IS nahesteht und andererseits gab er da, hat er dort verlautbart, dass er es wegen Gaza und der deutschen Unterstützung Israels getan habe. Also wir haben es hier mit einem klaren Bezug und einem Israel sozusagen oder einer antisemitisch motivierten Tat zu tun. Die Opfer sind aber nicht jüdisch. Und das ist so ein ganz zentraler Punkt, der in der JDA, wenn überhaupt, in einer ganz widersprüchlichen Weise nur auftaucht, nämlich in den FAQs, die irgendwie nachgeschoben sind und die man sich extra auch nochmal dann runterladen muss. Und dort wird dann auch gesagt, es könne auch nicht-jüdische Personen oder Institutionen treffen. Aber in der Kernformulierung der JDA heißt es, ich zitiere gern daraus, Antisemitismus ist Diskriminierung, Vorurteil, Feindseligkeit oder Gewalt gegen Jüdinnen und Juden als Jüdinnen und Juden. Ja, auch gegen Jüdinnen und Juden als Jüdinnen und Juden oder jüdische Einrichtungen als jüdische. Das heißt, nicht gegen nicht-jüdische Einrichtungen. Und das ist ein sehr zentraler Unterschied, der tatsächlich einfach vollkommen sozusagen hinter dem Stand der Realität ist, was den Antisemitismus angeht. Und also das ist ein zentraler Unterschied. Und was noch, glaube ich, dann sozusagen ein bisschen die Attraktivität und Popularität dieser JDA ausmacht, ist, dass dort quasi zwei Klauseln eingeführt werden, nämlich zwei Kontexte, die man immer beachten müsse, laut des JDA-Textes, nämlich die Identität des Sprechers oder der Sprecherin, die der eventuell antisemitische Äußerungen tätigt, und die Intention des Sprechers und der Sprecherin. Was heißt das? Identität heißt sowas wie, naja, ist das jetzt ein Deutscher, ist das ein Mann, ist das kommt er aus einem bestimmten politischen Milieu, hat er eine bestimmte Migrationsgeschichte und so weiter. Das sind alles so, ja, also so bestimmt soziokulturelle Identität und so weiter, Werte. Das sind alles so Sachen, die unter diesem schwammigen Begriff Identität vielleicht angeführt werden können. Und Intention heißt, ist ja, glaube ich, nachvollziehbar, was das heißt, also so, was will jemand sagen? Und de facto gibt es natürlich in menschlicher Kommunikation immer wieder einen großen Unterschied zwischen dem, was jemand sagen, vielleicht sagen möchte und was er de facto sagt. Und das ist erstmal für Wissenschaft wichtig, dass man guckt, naja, was guckt man sich denn jetzt an? Also haben wir überhaupt die Möglichkeit herauszufinden, was jemand sagen möchte, wenn wir uns zum Beispiel Interviews oder Äußerungen von allen möglichen Leuten, Artikel und so weiter durchlesen? Nein, wir haben erstmal als Material nur das, was wir vor uns haben und was wir auswerten können. Was jetzt jemand sagen möchte, kann man versuchen zu interpretieren und das ist natürlich auch legitim in einer gewissen Weise, aber für die Antisemitismusforschung ist das erstmal nicht operationalisierbar, das heißt nicht messbar. Ja, also wir können nicht messen, was jemand ganz im Gegenteil zu dem, was dort steht, vielleicht sagen wollte. Und das kann man natürlich trotzdem versuchen, aber es ist für die Wertung, ob eine Aussage antisemitisch ist oder nicht, erstmal irrelevant. Und das wird durch diesen Kontext Intention, der in der JDA eingeführt wird, wird das quasi gekippt. Also, dass gesagt wird, naja, es kann ja sein, dass da antisemitische Bilder in dieser Aussage transportiert werden und reproduziert werden, aber vielleicht wollte er das ja gar nicht sagen. Ja, und somit haben wir dann bei jeder Äußerung, in jedem Text immer die Möglichkeit, das heranzuführen. Und ganz ähnlich bei der Identität. Da ist dann, naja, wenn das jetzt ein Palästinenser sagt, dessen Familie irgendwie im Krieg umgekommen ist, was natürlich reale Fälle sind. Ja, und das ist auch natürlich schrecklich. Aber wenn das jemand sagt, der sozusagen betroffen ist auf einer allgemeineren Ebene, oder wenn er auch selber Jude ist, das ist dann nochmal der andere Fall, der dann als Identität im Kontext angeführt wird, dann müssen wir die Aussage ganz anders bewerten. Ja, wir müssen immer die Identität und die Intention beachten. Das sagt die Jerusalem Declaration. Und das macht es letztlich unmöglich, objektiv zu sagen, wann eine Aussage als antisemitisch zu werten ist oder nicht. Ja, und deswegen glaube ich, ist es ganz wichtig zu unterscheiden, erstmal zwischen der Aussage und der Person. Man muss überhaupt nicht jeden, der eine antisemitische Äußerung tätigt, als Antisemiten sofort bezeichnen. Man kann erstmal über die Äußerung sprechen und über das, was da, wenn man es sozusagen versucht, wissenschaftlich neutral zu interpretieren, was dort transportiert werden soll. Und das erfordert natürlich viele Vorkenntnisse, auch über die Geschichte des Antisemitismus. Was sind klassische antisemitische Bilder? Was sind die heutigen Codes und Chiffren, mit denen Antisemitismus transportiert wird und verschlüsselt wird? Aber trotzdem glaube ich, würde diese Aufhebung dieser Trennung von Aussagengehalt und Intention, Identität, es vollkommen verunmöglichen zu erkennen, wann wir es mit Antisemitismus zu tun haben. Dann ist es letztlich eine Entscheidung, die jemand trifft. Der sagt, naja, ich würde sagen, die Identität ist hier in dem und dem Kontext wichtig, deswegen ist es kein Antisemitismus. Ich würde sagen, der wollte eigentlich was anderes sagen. Deswegen ist es kein Antisemitismus. Und das macht es ganz schwierig. Insofern halte ich die JDA-Definition tatsächlich für deutlich, also für wissenschaftlich unbrauchbar. Und das heißt nicht, dass die IRA-Definition perfekt ist. Da kann man sicherlich Beispiele hinzufügen. Diese Kernformulierung mit der bestimmten Wahrnehmung könnte man vielleicht verändern und so weiter. Das ist alles eine berechtigte Kritik und Diskussion, aber sie ist deutlich brauchbarer, weil sie gerade nicht abschließend ist als die JDA.
Gibt es hier Aspekte in der aktuellen Definitions- und Forschungslage, die aus deiner Sicht noch zu wenig diskutiert werden? Hat man sich quasi jetzt mit dem Status quo abgefunden oder gibt es auch insbesondere in Bezug zur Verwendung der IRA-Definition verschiedene Punkte, die vielleicht jetzt gerade auch verbessert werden?
Das weiß ich nicht, wie das jetzt IRA intern momentan funktioniert. Ich würde aber sagen, dass gerade dieser Punkt der Derealisierung, der halt nicht über Ikonografie so stark funktioniert, nicht über Darstellung, Bilder, Karikaturen von Zionismus, von Juden und so weiter, sondern vielmehr über, ja, auch wiederum bestimmte Kontexte, die hergestellt werden und andere Kontexte, die weggelassen werden, dass das deutlich schwieriger in so einer Definition zu fassen ist, als sozusagen diese Form von zum Beispiel Shoah-Gleichsetzung oder Dämonisierung durch bestimmte Übertragung klassischer antijüdischer Bilder auf Israel. Also das heißt, je komplexer es wird und je stärker sozusagen Israel-bezogener Antisemitismus versucht, historisch zu argumentieren, um ein bestimmtes negatives Bild Israels und des Zionismus herzustellen, desto schwieriger wird es, das in der Definition sozusagen festzulegen. Und ich glaube, das ist schon ein Problem, was die Alba-Definition natürlich auch hat. Und ja, deswegen ist es, reicht das natürlich auch nicht aus. Aber das ist, glaube ich, auch nicht die Aufgabe der Alba-Definition, weil die Alba-Definition sozusagen ja erstmal eine niedrigschwellige Handreichung für Organisationen ist, in denen es dann keine Leute gibt, die sich jetzt super mit Antisemitismus auskennen und mit der Geschichte des arabisch-israelischen Konfliktes. Aber klar, das Problem ist natürlich, dass man solche, ja, wie kann man es sagen, semantischen Definitionen, wie es die Alba-Definition oder semantisch ansetzende Antisemitismuskritiken, wie es die Alba-Definition ist, umgehen kann. Also das heißt, zum Beispiel, man vermeidet einfach explizite antisemitische Stereotype und macht das durch neue Art von Chiffren, die entstehen ja nicht einfach so, sondern weil sie auf etwas reagieren, nämlich auf eine Tabuisierung und Kritik von bestimmten Bildern über Judentum und Antisemitismus. Das heißt, die kann man umgehen. Oder man erkennt nominell das Existenzrecht Israels an. Das finden wir immer wieder in diesen Diskussionen. Und gleichzeitig verwehrt man sozusagen Israel alle Mittel, um dieses Existenzrecht auch real verteidigen oder also realisieren zu können. Das sind so Techniken, da kommt man mit der Alba-Definition dann auch nicht mehr weiter, sondern da muss man sozusagen dann ja weitergehen und gucken, was ist die Operation, mit denen dieser israelbezogene Antisemitismus hier funktioniert.
Wenn wir uns den Ist-Zustand gerade mal anschauen, welche Rolle spielt denn die IRA-Definition in Deutschland aktuell? Also an Universitäten, Museen, Medienhäuser, würdest du sagen, es ist die Definition, die sich gerade als Arbeitsreichung umgesetzt hat, oder würdest du sagen, die ist auf jeden Fall noch in der Minderheit?
Nö, ich würde sagen, sie ist auf jeden Fall so das, was von führenden, also sowohl von politischer Seite, Bundestagsresolutionen, als auch von wichtigen Institutionen, erstmal offiziell formal anerkannt wird. Dann ist aber zum Beispiel die Hochschulrektorenkonferenz, auf Bundesebene hat das anerkannt und das gilt dann sozusagen in einer gewissen Weise natürlich dann auch für die Universitäten selbst. Das Problem ist nur, dass vor einer konkreten Anwendung der Alba-Definition da massiv zurückgeschreckt wird. Also für den universitären Kontext kann ich das einfach so sagen, dass da eine große Unsicherheit besteht und auch eine sehr große Vorsicht, dieses Fass aufzumachen, weil man natürlich weiß, dass das universitätsintern zu massiven Diskussionen, kontroversen Verwerfungen führen wird und die sollen vermieden werden. Also sowohl intern will man diesen Stress vermeiden, als auch natürlich will man Berichterstattung, insbesondere zum Thema Antisemitismus, an Universitäten vermeiden, Unis wie die Pest. Und Hochschulen generell, aus nachvollziehbaren Gründen teilweise, aber aus der Logik der Universität heraus. Aber ich glaube nicht, dass das mittelfristig zum also zur Besserung führen wird, sondern dazu, dass dieses Problem permanent schwelen wird und immer wieder zu bestimmten Anlässen aufkommen wird. Und ich glaube, dass zum Beispiel Universitäten, aber auch generell Institutionen deutlich besser beraten wären, wenn sie damit transparent und offen umgehen würden, dass sie sagen, natürlich gibt es bei uns dazu kontroverse Diskussionen, natürlich gibt es auch Probleme mit Antisemitismus an unserer Institution, wenn da Tausende, Zehntausende Menschen aktiv sind und wir gehen das Problem an und stellen uns dieser Diskussion. Und ich glaube, dafür wäre es erstmal notwendig, dass man, deswegen haben wir diesen Workshop und Vortrag zum Gerücht über die Alba auch konzipiert, wäre es erstmal notwendig, sozusagen eine ganz nüchterne Aufklärung darüber zu schaffen, was ist überhaupt die Alba-Definition, dass die Alba-Definition Antisemitismus nicht überall sieht, wo Israel kritisiert wird oder die Regierung kritisiert wird, sondern explizit das bestätigt, dass man natürlich israelische Politik, Regierung kritisieren kann und dass sozusagen ein bisschen diese Schärfe, die dort reinkommt, rausgenommen wird, dadurch, dass man sich das in Ruhe anschaut und auch mal vergleicht, naja, also ist die JDA wirklich hilfreicher? Ich würde sagen, die ist politisch hilfreicher. Für diejenigen, die israelbezogenen Antisemitismus verharmlosen wollen, aber wissenschaftlich ist sie nicht hilfreicher und für Universitäten oder Institutionen ist sie auch nicht hilfreicher, weil sie ein komplettes Chaos schafft in der Bewertung der Frage, was ist Antisemitismus und was nicht.
Danke, deswegen haben wir dich heute ja auch eingeladen, weil wir auch das Gefühl hatten, dass es gut ist, wenn es ein bisschen klarer wird. Ich habe noch eine letzte Frage an dich. Bundeskanzler Merz hat vor kurzem nach der eingetretenen Waffenruhe in Israel erklärt, er hoffe, dass die antisemitischen Demonstrationen jetzt abebben und die Vorfälle auch ein bisschen weniger werden. Das ist jetzt nicht wortwörtlich zitiert. Viele finden das naiv und symptomatisch für die mangelnde Kenntnis von Mechanismen für Antisemitismus. Was würdest du dieser Aussage entgegnen und was offenbart das über das politische Verständnis von Antisemitismus in Deutschland?
Ja, da könnte man sicherlich sehr viel zu sagen. Also einerseits gab es bestimmt ganz bei ganz vielen Leuten, auch die bei uns im Bereich der Antisemitismusprävention, Bekämpfung oder auch im Bereich der Forschung unterwegs sind, eine gewisse Art von Erleichterung und Hoffen auf einen Moment von Durchatmen durch den Waffenstillstand oder was auch immer jetzt daraus wird, weil man ich zumindest das Gefühl hatte, vielleicht gibt es jetzt wieder mal ein kleines Fenster, in dem man sich weniger nur auf die tagesaktuellen Dinge beziehen muss und immer auf dem Stand sein muss, was passiert gerade, um auch sozusagen, weil Veranstaltungen und so wird permanent natürlich nach aktuellen Geschehen gefragt und man muss dann irgendwie immer auf alles Mögliche antworten. Und es wird dann wenig prinzipiell über Antisemitismus gesprochen. Und ja, und sozusagen das Interesse an der theoretischeren Auseinandersetzung mit Antisemitismus ist dann auch so, sagen wir mal, beschränkt und es geht dann sehr viel um Tagespolitik. Und insofern kann ich sozusagen aus einer anderen Warte heraus das so ein bisschen nachvollziehen, warum man dann denkt, okay, es wird jetzt erstmal weniger, weil es wird weniger über diesen Konflikt gesprochen. Nur natürlich ist das ein vollkommen naives Verständnis von Antisemitismus und es zeigt auch die Kurzsichtigkeit und den Opportunismus von Politik und Regierungspolitik. Die sind halt abhängig von Berichterstattung, von aktuellen Diskussionen und gehen davon aus, und da scheint auch so ein naives Verständnis mitzuschwingen, ob jetzt bewusst oder unbewusst, dass Antisemitismus so ganz viel mit dem realen Geschehen zu tun habe, das sich ereignet. Und das ist eine falsche Vorstellung. Antisemitismus ist ja gerade entkoppelt von der Realität in einer gewissen Weise. Er bezieht sich immer auf die Realität, nimmt bestimmte Versatzstücke, kann sich auch mal auf reale Juden beziehen, aber in einer vollkommen verzerrenden, tendenziell entmenschlichenden, wahnhaften Vorstellung. Und man muss also Antisemitismus als Ideologie verstehen, sonst wird man ihn nicht strukturell bekämpfen können. Und ich hoffe natürlich auch so ein bisschen, dass jetzt da ein bisschen mehr Zeit ist, diese Strukturen stärker zu verankern, dass man über Antisemitismus prinzipiell spricht und nicht nur über den Krieg und das Geschehen im Krieg. Aber will da auch nicht naiv sein. Also ich glaube, der Antisemitismus wird in meiner Lebenszeit nicht verschwinden. Davon gehe ich aus. Und gleichzeitig gibt es, glaube ich, Möglichkeiten, Aufklärung zu schaffen. Und ich glaube, dass zum Beispiel auch tatsächlich entgegen einem Trend, der sich auch in der Antisemitismusprävention immer mehr breit macht, dass tatsächlich hier auch Fakten helfen. Dass man tatsächlich Aufklärung schaffen kann bei vielen, die erreichbar sind. Natürlich gibt es einen Teil der Gesellschaft, der ist nicht erreichbar. Für uns erstmal de facto. Es gibt Grenzen der Aufklärung, das haben Adorno Horkheimer schon in der Dialektik der Aufklärung in den 40ern erkannt und geschrieben. Und es gibt einen Teil von Menschen, die sind nicht prinzipiell nicht erreichbar, aber de facto für uns nicht erreichbar. Die sind so besessen von diesem Wahn gegen Israel, von allen möglichen hoch emotional aufgeladenen Ansichten, dass wir sie nicht erreichen können. Aber es gibt einen großen Teil der Gesellschaft, die haben vielleicht Ressentiments, die haben Vorurteile, auch genährt durch eine ja, falsche Darstellung, verzerrte Darstellung des Konfliktes. Und ich glaube, das kann man bekämpfen. Das kann man tatsächlich, macht ja MenaWatch auch schon seit Jahren, was ich super finde, durch Fakten, durch eine adäquate Darstellung der Geschichte und Gegenwart des Konfliktes bekämpfen und zumindest mal eine Irritation schaffen. Ja, das muss nicht heißen, dass es müssen nicht alle Nahostexperten werden, oh Gott, und es müssen auch nicht alle alles wissen und sofort und pro-israelisch sein oder so. Darum geht es gar nicht, sondern zumindest mal eine Irritation schaffen und sagen, okay, ist deutlich komplexer als ich das vielleicht bisher dachte. Und es gibt da unterschiedliche, vielleicht beides legitime Anliegen und so weiter. Ja, wenn man zu dem Punkt kommt, dann kommt man in Gespräche, in Diskussionen und dann hat man Zeit, sich vielleicht intensiver damit zu beschäftigen, was ist Antisemitismus. Da wird uns diese kurzsichtige, naive Aussage von Politik von Merz nicht weiterbringen. Also das ist, ich verstehe das aus dieser Logik der Politik heraus, dass die hoffen, dass da jetzt mal wieder Ruhe in der Kiste ist, und dass sie so sehen, dass Universitäten auch leider sehr oft. Aber das wird einfach mittelfristig nicht helfen. Und dafür ist der Antisemitismus ist ein bisschen älter als die Demokratie, deutlich älter, mindestens 2000 Jahre oder länger. Und es gibt Gründe dafür, dass er so hartnäckig ist. Er bedient nämlich bestimmte Bedürfnisse und Wünsche bei vielen Menschen. Das Bedürfnis nach Sündenböcken, das Bedürfnis nach Erklärung für das Böse, dafür, dass es keinen Frieden gibt, dass es kein Glück für alle Menschen gibt und so weiter. Da ist der Antisemitismus sozusagen sehr hilfreich in dieser Schiefheilung von solchen prinzipiellen Konflikten, die viele Menschen haben. Und ja, das insofern ist das natürlich naiv, was Merz da sagt. Und gefährlich auch, weil es das Problem nicht ernst nimmt.
Danke, Andreas. Bei weiteren Informationen zu Andreas' Arbeit gibt es auf jeden Fall bei uns einen Text zum Interview und es dürfen natürlich auch gerne Fragen und Kommentare dagelassen werden. Und Andreas, ich hoffe, dass ihr ganz viele Leute mit dem Workshop erreicht und mit eurem Vortrag zu ihrer Definition, zur IRA-Definition. Und wünsche euch auf jeden Fall noch viel Erfolg und vielen Dank für deine Zeit.
Sehr gerne, ganz herzlichen Dank fürs Gespräch.
MENAWATCH, der unabhängige Nahost-Think-Tank. Besuchen Sie auch unsere Website. Dort finden Sie täglich neue aktuelle Berichte und ausführliche wissenschaftlich fundierte Hintergrundanalysen zur Geschichte und Gegenwart der MENA-Region.
Eine Produktion von MENAWATCH, dem unabhängigen Nahost-Think-Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns.